Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Natri Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. John Carreyrus, Bad Blood, die wahre Geschichte des größten Betrugs im Silicon Valley, ist ein investigatives Sachbuch über Aufstieg und Zusammenbruch von Theranos, dem von Elizabeth Holmes gegründeten Biotechnologieunternehmen. Theranos versprach, mit wenigen Tropfen Blut eine große Zahl zuverlässiger Laboranalysen schnell und günstig durchführen zu können. Dieses Versprechen zog renommierte Investoren, einflussreiche Verwaltungsräte und den Handelskonzern Walgreens an. Zeitweise wurde das Unternehmen mit mehr als 9 Milliarden US-Dollar bewertet. Carreyrus, der die Affäre als Reporter des Wall Street Journal maßgeblich öffentlich machte, rekonstruiert jedoch, dass die zentrale Technologie die behauptete Leistungsfähigkeit nicht besaß. Das Buch untersucht nicht nur Täuschungen gegenüber Kapitalgebern und Geschäftspartnern, sondern auch die Risiken fehlerhafter Testergebnisse für Patientinnen und Patienten. Im Mittelpunkt stehen zudem eine von Geheimhaltung geprägte Unternehmenskultur, Einschüchterungsversuche gegen Kritiker und die Rolle von Whistleblowern. Die deutsche Ausgabe ergänzt die ursprüngliche Darstellung um ein Kapitel zum Prozess gegen Elizabeth Holmes. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, das unerfüllte Technologieversprechen als Kern des Theranos-Betrugs. Die entscheidende Frage in Bad Blood lautet nicht, ob Theranos eine ambitionierte Idee verfolgte, sondern ob seine konkrete diagnostische Technik den öffentlich erhobenen Anspruch erfüllte. Elizabeth Holmes stellte Geräte in Aussicht, die aus einer winzigen Blutmenge zahlreiche Untersuchungen liefern sollten. Ein solcher Fortschritt hätte Abläufe in Laboren und Arztpraxen tatsächlich verändern können, Blutabnahmen wären weniger belastend, Diagnosen möglicherweise schneller verfügbar und dezentrale Tests einfacher durchführbar gewesen. Gerade die medizinische Attraktivität der Vision erhöhte aber auch die Pflicht, die Leistung belastbar zu belegen. Carreyrus zeigt, dass diese Belege fehlten und dass die Geräte wiederholt technisch versagten. Statt die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit offen zu kommunizieren, hielt Theranos am Bild eines fertigen, revolutionären Produkts fest. In Teilen der Testpraxis kamen nach den Recherchen des Buches konventionelle Analysegeräte zum Einsatz, während das eigene System als entscheidender Durchbruch vermarktet wurde. Damit wurde aus einem Entwicklungsproblem kein normaler Fall unternehmerischen Scheiterns, sondern eine Täuschung über den tatsächlichen Stand der Technik. Der Fall macht sichtbar, weshalb im Gesundheitsbereich Vision, Prototyp und klinisch verlässliches Produkt strikt unterschieden werden müssen. Bei Bluttests sind Fehler nicht bloß Qualitätsmängel, sie können medizinische Entscheidungen beeinflussen und damit reale Schäden verursachen. Zweitens, wie Geheimhaltung und Einschüchterung interne Kontrolle untergruben, Carreyrus beschreibt Theranos als Organisation, in der Abschottung nicht nur dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen diente, sondern die Überprüfung problematischer Vorgänge erschwerte. Teams arbeiteten stark voneinander getrennt. Beschäftigte erhielten oft nur den Ausschnitt an Informationen, den sie für ihre jeweilige Aufgabe benötigten. In einem forschungsintensiven Unternehmen kann begrenzter Zugang zu Daten legitim sein. Problematisch wird er, wenn die Trennung verhindert, dass technische Widersprüche, implausible Resultate oder Risiken gemeinsam erkannt und korrigiert werden. Nach der Darstellung des Buches traf auf diese Struktur ein Führungsstil, der Loyalität einforderte und abweichende Einschätzungen als Bedrohung behandelte. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Zweifel an Daten, Geräten oder Laborverfahren äußerten, mussten mit Kündigungen, juristischem Druck oder beruflichen Nachteilen rechnen. Dadurch entstand ein Klima, in dem das Melden von Fehlern persönliches Risiko bedeutete, während das Aufrechterhalten der Unternehmensgeschichte belohnt wurde. Bad Blood macht damit deutlich, dass Governance nicht allein aus prominenten Namen im Verwaltungsrat besteht. Sie verlangt fachkundige Aufsicht, transparente Eskalationswege und unabhängige Qualitätskontrollen. Gerade bei regulierten Medizinprodukten ist eine Kultur notwendig, in der schlechte Nachrichten früh nach oben gelangen. Theranos illustriert, wie eine Mischung aus informationssilos Angst und charismatischer Führung selbst deutliche Warnsignale institutionell neutralisieren kann. Drittens, Patientensicherheit verschärft die ethische Dimension des Falls. Anders als viele Fälle übertriebener Start-up-Bewertungen betrifft der Theranos-Skandal eine Branche, in der die Zuverlässigkeit eines Produkts unmittelbar gesundheitliche Folgen haben kann. Carreyrus legt dar, dass problematische und teils unzutreffende Testergebnisse an echte Patientinnen und Patienten gelangten. Ein Laborwert ist keine abstrakte Kennzahl Ärztinnen. Ärzte und Betroffene können ihn zur Einschätzung von Erkrankungen, zur Entscheidung über weitere Untersuchungen oder zur Anpassung einer Behandlung heranziehen. Deshalb reicht es nicht aus, eine innovative Diagnosemethode überzeugend zu präsentieren. Ihre Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Grenzen müssen vor breiter Anwendung nachgewiesen sein. Das Buch unterscheidet implizit zwischen dem wirtschaftlichen Schaden für Investoren und dem schwerer kalkulierbaren Risiko für Menschen, die den Resultaten vertrauten. Diese Perspektive verhindert, dass die Geschichte lediglich als spektakuläre Silicon Valley-Anekdote gelesen wird. Sie zeigt vielmehr, warum Marketing-Rhetorik in der Biotechnologie besonderen Grenzen unterliegt. Ein Softwareprodukt kann nach einem Fehlstart häufig aktualisiert werden. Bei medizinischen Messungen kann ein falscher Wert bereits vor der Korrektur Konsequenzen auslösen. Die zentrale ethische Lehre lautet daher: Geschwindigkeit, Diskretion und Wachstumsdruck dürfen Validierung nicht ersetzen. Innovation im Gesundheitswesen ist auf Vertrauen angewiesen. Doch dieses Vertrauen entsteht durch überprüfbare Daten. Qualifizierte Laborprozesse und transparente Kommunikation über Unsicherheit nicht durch die Aura einer Gründerfigur. Viertens. Whistleblower und investigativer Journalismus als externe Gegenmacht. Ein wesentlicher Vorzug von Bad Blood liegt darin, dass Kareru die Aufdeckung nicht als Leistung eines einzelnen Reporters vereinfacht. Die Recherche konnte nur vorankommen, weil frühere und damalige Beschäftigte ihr Wissen über technische Mängel, Laborabläufe und die interne Kultur weitergaben. Diese Quellen gingen erhebliche Risiken ein, Vertraulichkeitsvereinbarungen, mögliche Klagen und die Sorge um künftige berufliche Chancen können Menschen davon abhalten, Missstände öffentlich zu machen. Das Buch würdigt diese Entscheidung, ohne Whistleblowing als einfachen oder folgenlosen Schritt darzustellen. Zugleich zeigt es die journalistische Arbeit als Verfahren der Prüfung. Hinweise müssen eingeordnet, durch Dokumente und weitere Aussagen gestützt und gegen die erwartbare Gegenwehr eines gut finanzierten Unternehmens abgesichert werden. Theranos reagierte auf Fragen des Wall Street Journal nach Kareru's Schilderung mit rechtlichem und kommunikativem Druck. Gerade diese Reaktion verweist auf ein strukturelles Problem, wo interne Kontrollinstanzen versagen und Investoren keine ausreichende technische Prüfung verlangen. Werden unabhängige Medien und Hinweisgeber zu wichtigen Korrektiven. Der Fall ist daher auch eine Analyse von Informationsasymmetrie. Führungskräfte verfügten über mehr Wissen als Kapitalgeber, Partner und Öffentlichkeit. Mitarbeiter kannten einzelne kritische Details, konnten sie aber intern kaum wirksam adressieren. Erst die Verbindung von Insiderwissen und sorgfältiger Veröffentlichung durchbrach diese Asymmetrie. Das neue Kapitel zum Holmes-Prozess erweitert diese Geschichte um die juristische Aufarbeitung, ersetzt jedoch nicht die vorherige Bedeutung der Enthüllungsarbeit. Schließlich: Silicon Valley meinten, mangelhafte Due Diligence und die Grenzen des Gründerkults. Bad Blood kritisiert nicht Innovation oder Unternehmertum an sich, sondern ein Umfeld, in dem eine überzeugende Zukunftserzählung die Prüfung gegenwärtiger Fakten verdrängen kann. Elizabeth Holmes wurde öffentlich häufig in die Nähe ikonischer Technologiegründer gerückt, jung, unangepasst, medienwirksam und mit dem Anspruch, eine etablierte Branche zu verändern. Diese Erzählung erleichterte es, Zweifel als fehlenden Wagemut oder als Widerstand alter Institutionen umzudeuten. Kareru macht jedoch sichtbar, dass dieses Deutungsmuster für Biotechnologie besonders ungeeignet ist. In einer medizinischen Diagnostikfirma kann der Glaube an die Vision keine Daten zur analytischen Genauigkeit, keine regulatorische Sorgfalt und keine fachliche Begutachtung ersetzen. Bemerkenswert ist auch die Zusammensetzung des Unterstützerkreises: große Namen. Hohe Bewertungen und prominente Fürsprecher erzeugten soziale Glaubwürdigkeit, obwohl sie die technische Validierung nicht automatisch garantierten. Für Investoren und Geschäftspartner folgt daraus eine konkrete Lehre zur Due Diligence. Sie müssen unabhängige Fachkompetenz einbeziehen, Zugang zu belastbaren Leistungsnachweisen verlangen und Geschäftsmodelle nicht nur anhand von Marktpotenzial und Gründercharisma bewerten. Auch Verwaltungsräte brauchen bei hochspezialisierten Risiken relevante Expertise und die Bereitschaft, unangenehme Fragen zu stellen. Der Theranos-Fall zeigt, wie Reputationssignale eine Prüfung simulieren können. Jeder vertraut darauf, dass jemand anderes die Technologie bereits verifiziert habe. Kareru's Buch zerlegt diese Kette des Vertrauens und legt offen, warum sie versagte. Zusammenfassend: Bad Blood richtet sich an Leserinnen und Leser, die sich für Wirtschaft, Technologie, Medizinethik oder investigativen Journalismus interessieren. Besonders nützlich ist es für Gründer, Investorinnen, Führungskräfte und Beschäftigte regulierter Branchen, weil es keine abstrakte Lektion über Integrität anbietet, sondern nachvollziehbar zeigt, wie Kontrollmechanismen in der Praxis ausfallen können. Wer das Buch liest, gewinnt ein genaueres Verständnis dafür, warum technische Behauptungen unabhängig geprüft werden müssen, weshalb fachfremde Reputation keine Validierung ersetzt und wie wichtig sichere Wege für interne Kritik sind. Auch für ein breiteres Publikum bleibt es relevant, da es die gesellschaftliche Bedeutung von Laborwerten, Medienrecherchen und Unternehmensaufsicht verständlich verbindet. Von vielen Wirtschaftsbüchern über Skandale unterscheidet sich Carreyrous Arbeit durch die Verbindung dreier Ebenen, die technische Unhaltbarkeit eines medizinischen Versprechens, die organisatorische Abschottung eines Startups und die journalistische Rekonstruktion seiner Entlarvung. Das Buch beschränkt sich weder auf Elizabeth Holmes als spektakuläre Einzelperson noch auf eine allgemeine Kritik am Silicon Valley. Es zeigt, wie persönliche Führung, institutionelle Schwächen, fehlende fachliche Kontrolle und ein empfängliches Investorenumfeld ineinandergreifen. Der nüchterne Recherchekern verleiht der Darstellung dabei mehr Gewicht als einer bloßen Chronik von Aufstieg und Fall. Das ergänzte Kapitel zur juristischen Aufarbeitung macht die Ausgabe zudem für Leser interessant, die den Bogen von den ersten Enthüllungen bis zu den Folgen des Falls verfolgen möchten. Seine bleibende Stärke liegt in der präzisen Warnung, besonders überzeugende Visionen verdienen besonders belastbare Beweise. Wenn Sie unterstützen möchten John Carreyrou, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.